Heute hören wir einen Abschnitt aus dem Wort des Herrn Jesus durch seinen Apostel Jakobus uns überliefert. Wir Menschen, die krank sind, die schwach sind, die nicht mehr können, die am Ende ihrer Möglichkeiten sind, auch davon Jesus getragen werden sollen. Und wie wir dabei Helfer dieses tragenden Jesus sein können. Haben Sie auch über sich nach Jakobus 5 handeln lassen? So ist mir in den letzten 2 Jahren oft flüsternd, geheimnisvoll gesagt worden, das muss doch das Mirakel sein, dass Sie jetzt wieder nach der schweren Operation und nach dem Befund doch wieder auf sein können, hat man über Ihnen nach Jakobus 5 gehandelt. Sie jedenfalls haben nach Jakobus 5 gehandelt, der hole den Ältesten der Gemeinde zu sich. Herzlichen Dank für die Einladung bei euch, dass ich als Ältester unter euch sein kann. Es ist auch nicht gemeint gewesen, haben Sie nach Jakobus gehandelt? Euer Reichtum ist verfallen, eure Kleider sind von Motten zerfressen. Auch das war nicht gemeint. Warum sprechen wir eigentlich bei Jakobus 5? Immer nur von der Salbung mit Öl. Da steht ein bisschen mehr drin in Jakobus 5. Auch ab Vers 13, und dem wollen wir heute Morgen ein wenig nachgehen. Manche betrachten ja die Salbung mit Öl nicht nur als etwas Mysteriöses, als ein Primborium, sondern als etwas durch und durch Katholisches, weil in der römisch-katholischen Kirche die Salbung mit Öl, die letzte Ölung, oft fälschlicherweise genannt, als Sakrament verstanden wird. Ich habe eine neue Schrift, ich war in einem katholischen Hospital, Überschrift im Leben bleiben und die Salbung wird verstanden, die Nähe Gottes feiern. Wenn man mich fragt, ist über dir auch nach Jakobus 5 gehandelt worden, dann muss ich sagen, nein, man hat mich nicht gesalbt und hat doch die Nähe des Herrn Jesus gefeiert. Das ist das Wohltuende. Ich weiß noch, bei einer Lektorentagung, ich durfte lang verantwortlich sein für die Lektorenpredigten in unserem württembergischen Land, für die Predigthelfer, über 700 an der Zahl. Bei dieser Vorbereitungstagung war ein erfahrener Lektor dabei, ein Geschäftsführer einer großen Firma, der noch Monate zuvor nach 3 Schlaganfällen schwer gelähmt im Krankenhaus in Albstadt lag. Das Sprachzentrum war ausgefallen. Und unterhielten wir uns auf dieser Lektorentagung darüber, wie man recht Krankenbesuche macht. Und da ist alles aufgetischt, was heute üblich ist, keinen zu großen Blumenstrauß mitbringen, nicht zu lange sitzen bleiben, nicht zu viel schwatzen, auch den Kranken fragen, wie es ihm geht. Der erzählt nämlich zum 50. Mal gerne, wie groß der Gallenstein war und ich habe ihn sogar im Nachttischschublädchen hier, bitte. Also, den Kranken fragen, nicht zu viel mit ihm schwatzen, all das wurde gesagt und auch, man soll nicht zu viel Religiöses ihm um die Ohren hauen, ich weiß gar nicht, dass eine Vorstellung ist, um die Ohren hauen. Und da ist der Freund von Ebingen, der konnte sich nicht mehr halten, mit hochrotem Kopf ist er aufgesprungen und hat gesagt, woher habt ihr denn das? Als ich krank lag und mich nicht mehr bemerkbar machen konnte, da sind die Leute sitzen geblieben an meinem Krankenbett und haben gesagt, es wird schon wieder werden, du hast es immer schon gepackt, du hältst doch durch, du hast doch eine stabile Gesundheit. Sie haben mir die Ohren voll gedröhnt mit Dingen, die ich nicht mehr hören konnte, anstatt dass einer sagte, Jesus ist da, Amen. Und dann wieder gegangen ist. Die Nähe unseres Herrn Jesus bezeugen, feiern, über einem Kranken aussprechen, es gibt nichts Wichtigeres. Im Leben und im Sterben sind sie und bleiben sein. Als sie mich gebeten haben, hier diese Bibelarbeiten zu halten, habe ich gedacht, wie sind die Geschwister zu diesen merkwürdigen Themen gekommen? Oder fragen sie dich, weil du vielleicht etwas von dem auch sagen kannst, wie man in schweren Krankheitszeiten selbst empfinden kann? Ja, wenn Sie mal Jakobus 5 aufschlagen, das brauchen wir für die Bibelarbeit. Jakobus 5, Vers 16 betet übereinander, damit ihr Hoppos ja täte. Und vorher das Gebet des Glaubens, Vers 15, Euchetes Pistios so sei. Kai egerei, sort sein, egeirein, ja thesestei, sind doch Begriffe, die über das körperlich Heilwerden weit hinausgehen. Wenn mir eins in Krankheitsmonaten klar wurde, ist, dass wie sind wir verkrallt in dies bisschen Leben von unserer Geburt bis zum Abscheiden. Elementar, existenziell verkrallt, hineingekrampft in diese Erde, wir wollen sie nicht loslassen. Und dabei lehrt uns doch Gottes Wort eine viel weitere Sicht des Lebens. Deine Augen sahen mich, ehe ich in meiner Mutter Leibe geschaffen wurde, als noch keiner meiner Tage da war. Da hat Gott mich schon gesehen. Und er möchte mich bis in die Ewigkeit der Ewigkeiten festhalten. Und wichtig ist nur, wenn dieser Augenblick kommt, dass für uns dem Sterben zugeht, und der wird für todsicher, wie wir so makaber sagen, bei uns allen kommen, dass wir nicht aus diesem Plan Gottes herausfallen, sondern drinbleiben. Alle Begleitung von Kranken und Sterbenden hat diesen einen Sinn. Ich möchte dazu mithelfen, dass auch in dieser großen Erschütterung festbleibt, lass mich dein sein und bleiben, du treuer Gott und Herr. Das soll wie eine große Glocke schwingen. Und dazu sollen wir Kranke begleiten. Menschen, die zum Sterben gerufen sind, damit sie die Ewigkeit gewinnen. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. In deine Hände befehle ich meinen Geist. So hat es unser Herr Jesus noch am Kreuz im Sterben gebetet. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Deine Hände befehle ich meinen Geist. Aber jetzt lasst uns doch einmal genau nachsehen, was steht denn eigentlich in Jakobus 5. Ich denke, es sei ein gewisser Kommentar zu dem, was in Jesus Sirach steht. In wenigsten Bibeln sind die Apokryphen enthalten, das ist bedauerlich, weil die Apokryphen ja zur Zeit unseres Herrn Jesus Christus und der Apostel die Heilige Schrift mit waren, die gelesen wurden. Und ich darf Ihnen einfach einen Abschnitt lesen, nicht den ganzen, sondern bei Sirach 38 kommt das große Lob des Arztes und der Arznei, die Gott auch gegeben hat. Und dann heißt es ab Vers 9, mein Kind, wenn du krank bist, so missachte nicht den Arzt und die Arznei, sondern, jetzt erwarten wir, das heißt, schlucke sie, nicht die Arznei, sondern bitte den Herrn, dann wird er dich gesund machen. Lass ab von der Sünde und handle rechtschaffen und reinige dein Herz von aller Missetat. Danach lass den Arzt zu dir, denn der Herr hat ihn geschaffen und weise ihn nicht von dir, denn du brauchst auch ihn. Es kann die Stunde kommen, in dem der Kranke allein durch die Hand der Ärzte geholfen werden kann, denn auch sie werden den Herrn bitten, dass es ihnen gelingen lässt, damit es mit dem Kranken besser wird und er gesund wird und er wieder für sich sorgen kann. Wer jedoch seinem Schöpfer sündigt, der wird dem Arzt in die Hände fallen. Also nach diesem großen Lob des Arztes und der Arznei, wer Gott nicht fürchtet, nicht ehrt, der fällt in die Hände des Arztes. Können Sie da einen Vers drauf machen? Ist da eine Logik drin? Natürlich. Ich möchte auch, wenn Gott den Arzt und die Medizin als Hilfe für mich bereit hat, in die Hände Gottes fallen. Ich möchte nicht Vertrauen auf die Ärzte setzen, Medizin, sondern sie annehmen als Hilfen, die Gott in seiner Gnade auch gegeben hat. Der schwäbische Liederdichter Philipp Friedrich Hiller, der so lange in seiner Stimme gelähmt war, dass er nur noch reden konnte, in einem kleinen Hauskreis, 20 Jahren, hat gesagt, das Schlimmste sei für ihn gewesen, die schlimmste Anfechtung, dass er einen Vikar anstellen musste, sein Gehalt, das war nicht das Schlimmste, sondern dass er jeden Sonntag eine Predigt von einem Vikar anhören musste. Also, er selber, ihn ist gedrungen zu sprechen, und er konnte nur durch die Liedstrophen, die er uns geschenkt hat, Jesus Christus herrscht als König, bekannteste, konnte er sprechen. Eine seiner Strophen, da heißt es, dennoch weichet dein Erbarmen auch noch da nicht von uns Armen, da du Arzt und Mittel gibst, weil du uns in Jesus liebst. Haben Sie kein schlechtes Gewissen, wenn Sie Medikamente nehmen dürfen, sondern danken Gott auch über den Medikamenten. Und beten drum, Herr, ich möchte allein in deiner Hand sein und danke dir, wenn deine gute Hand mir auch ein hilfreiches Medikament gibt. Aber jetzt sind wir schon bei Jakobus 5 oder endlich. Jakobus 5. Leidet jemand unter euch? Unter euch, also es geht die Gemeinde Jesu an, nicht allgemeine Weisung, wie man sich verhalten soll, so wenn es bei euch so ist, dass jemand im Kakopatein drin ist. Schon das Verb macht deutlich, es geht nicht um die Trübsal, die Christen in der Anfechtung sonst zu erleiden haben, in der Verfolgung, in der Missachtung, im Ausgeschlossensein. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden, 2. Timotheus 3. Paulus und Barnabas machen den Gemeinden klar, in Kleinasien, dass wir durch viel Trübsal ins Reich Gottes kommen müssen. Ja, aber Kakopatein ist nun ganz besonders, da geht's einem schlecht, dem schmeckt es nicht mehr. Der fühlt sich einfach nicht gut. Mit dem ist, schwäbisch gesagt, nicht mehr viel los. Kakopatein. Der soll beten. Es geht nicht um Fürbitte, sondern um das Allerschwierigste. Dass wenn der Schmerz unseren Kopf und unseren Körper zermartert, wir unsere Gedanken noch einmal fassen sollen zu einem Gebetseufzer. Es gibt kaum etwas Schwieriges als im Leiden, im körperlichen Leiden. Die Sinne zu sammeln zu einem Gebetssatz. Und wohl denen, die einen Vorrat haben an Liedstrophen, die sie nachbeten können, an Bibelworten, die sie nachbeten können, die sie nicht zuerst formulieren müssen. Aber hier ist das Thema formuliert. Es geht nicht um Salbung in erster Linie, sondern ums Gebet. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Nicht, dass wir einen falschen Akzent setzen. Öl kommt nachher auch noch vor. Die Ältesten sollen im Namen des Herrn beten und den Kranken mit Öl salben. Das Öl kommt ja an ein paar wenigen Stellen vor. Jesaja 1, die Wunden sind nicht geheftet und mit Öl versorgt. Jesaja 1, Vers 10. Barmherziger Samariter, er goss Öl und Wein in die Wunden. Also quer durchs Altertum das Öl als Heilmittel. Aber hier ist offenbar mehr gemeint, wenn es nachher heißt von der Salbung mit Öl im Namen des Herrn. Neben der Medizin, die wichtig ist, soll dann die Salbung deutlich machen, dieser Mensch gehört dem guten Hirten. Von dem es in Psalm 23 heißt, er salbet mein Haupt mit Öl. Das ist nicht bloß ein armer Leidender, ein Hinscheidender, nicht nur einer, bei dem wir aus dem Krankenzimmer gehen und denken, der macht's nicht mehr lange. Ach, es ist schade, man kennt ihn kaum mehr. Nein, auserwähltes Priestertum, königliches Geschlecht. So wie die Könige und Priester gesalbt wurden, soll die Salbung mit Öl deutlich machen. Auserwählter des Herrn. Als berufen zu den Stufen vor des Lammes Thron. Und liebe Schwestern und Brüder, wir sollten alle Zurückhaltung, die wir haben gegenüber der Krankensalbung, ruhig auch einmal überdenken, ob es denn recht ist. Ob wir es nicht auch in unseren Gemeinden auslegen sollen, damit Menschen ein Verlangen haben. Wir sollen ja niemand die Salbung aufdrängen, sondern der rufe zu sich, die Ältesten der Gemeinde, dass sie mit ihm beten, dass sie einander die Sünden bekennen und ihn salben im Namen des Herrn. Aber jetzt sind wir schon weit vorausgeeilt. Es geht ums Gebet. Wer krank ist, Kakopathein, der bete. Ist jemand guten Muts, Eutymein, der singe Psalm. Das gibt's also auch noch, dass man in der Gemeinde nicht bloß sagt, ach, mir geht's schlecht. Das überlassen wir den Fernsehproduktionen, modernen Romanen, die querdurch sagen, wie schlecht die Welt ist, wie furchtbar schwierig selbst die herrlichste Liebesgeschichte ist, denn fort kommt der Absturz. Nein, freut euch der schönen Erde. Dazu sind wir auch in Langeoog. Wir stimmen nicht ein Klagelied um das andere an. Und wenn jemand guten Muts ist, der singe Psalmen. Ich bin meiner Mutter dankbar, dass sie uns eine Fülle von geistlichen Liedern auswendig lernen ließ. Nach dem Krieg war es einfach. Man bekam einen kleinen Schokoladeriegel für 12 Strophen von Paul Gerhardt. Wenn ich schon meinen Enkeln 20 Euro aussetzte für ein dreistrophiges Lied, war es uninteressant. Was sind 20 Euro? Gell? Also ganz schwierig, wie man heute junge Menschen animieren kann, dass sie einen Schatz anlegen, auch für schwere und für schöne Tage. Dass sie Loblieder singen können, Psalte. Singt Psalmen und geistliche Lieder. Wir leben heute in einer Zeit erschreckender religiöser Magersucht. Biblischer Magersucht. Und sagen zu schnell, oh, ist ein alter Choral und der wird auch noch mit der Orgel begleitet. Wir merken gar nicht, das ist komprimiertes Bibelwissen, wie es heute höchstens noch in den Liedern von Peter Strauch vorkommt. Die ihn lieben müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Macht. Verstehen Sie? Testen Sie mal moderne Lieder, nicht meine Emotionen, was ich gerade für Stimmungen habe dem Herrn gegenüber. Ich will dir ewig folgen, ich bin immer da, ich stehe vor deinem Thron. Nein, ich bin, Entschuldigung, im schönen Haus der Insel, nicht? Also, wir werden kühne Formulierungen gesagt. Testen Sie mal, ob gesungene Bibel da ist. Psalte. Ich stehe immer in Gefahr, das Kleinod zu verlieren. Der Feind versucht mich immer da und will mich dir entführen. Herr Jesus, nimm dich meiner an, erhalt mich auf der Lebensbahn. Das ist biblische Kost. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Selbst wenn wir jubilierend sagen, ich stehe vor dem Thron deiner Herrlichkeit. Hätte Luther als Mönch auch sagen können. Aber dann hat er erkannt, nichts mit unserer Macht getan. Wir sind gar bald verloren. Und hat, ob bei uns ist der Sünden viel, Psalm 130, bei Gott ist viel mehr Gnade. Sein Hand zu helfen hat kein Ziel, wie groß auch sei der Schaden. Ich ermutige Sie, das ernst zu nehmen. Psalte, übernehmt geistliche Lieder, taucht wieder ein in den Reichtum, in die Ökumene der Christenheit, quer durch die Jahrhunderte, die sie uns geschenkt hat, was sie aus der Bibel herausgehört hat. Aber weiter. Nur klar, es geht nicht nur um Salbung in Jakobus 5, sondern um ein reiches Thema angeschlagen. Aber es gibt auch, dass das Menschen Asthenes sind. Wenn jemand unter euch Asthenes ist, wenn er nicht mehr kann, darf das sein? Der Apostel Paulus sagt doch mal, wenn ihr euch selbst mehr richten würdet, gäbe es nicht so viel Kranke und Schwache bei euch. Ein Satz, den man nachdenken sollte, dass Gott uns auch durch Krankheit mahnt. Und wenn wir uns selbst richten würden, gäbe es gar nicht so viel Krankheit. Aber dass es Krankheit gibt, das gehört zu unserem Leben, das wir in dieser Welt haben. Dass der Körper schwach wird. Dass wir in unserer Erinnerung Ausfälle haben. Dass uns, wenn wir 3 Predigtgottesdienste am Vormittag haben, beim 3. Gottesdienst schon die Kraft fehlt, was früher gar kein Problem war. Asthenia. Samuel Keller hat immer die evangelikale Christenheit, die sich damals noch nicht so genannt hat, gewarnt, dass sie nicht bloß davon redet, wie unser Herr gesund macht. Paulus, der viele Krankenheilungen erlebt habe, habe schließlich Trophimus krank in Milet zurückgelassen und habe dem Timotheus geraten, wegen seines kranken Magens ein bisschen Wein zu trinken, nicht bloß Wasser. Er habe immerhin den Lukas bewusst als Arzt bei sich gehabt. Wir sollten nicht so vorschnell und so unnüchtern vom Gesundwerden reden, wenn wir über einem Kranken beten. In zurückliegenden Krankheitsmonaten war ich unaussprechlich dankbar für viele Fürbitte, die getan wurde, auch für mich und für Christoph Morgner und für viele liebe Brüder und Schwestern. Und Fürbitte trägt. Aber erschrocken war ich, dass so viele der, die mich versichert haben, ich bete für dich und Gott kann doch ein Wunder tun und wir rechnen damit, dass Gott ein Wunder tut. Als dann der schlechte Befund der Pathologie da war, sofort umschalten konnten und sagen, ich habe gehört, es gibt Schlangengiftkur und es gibt Petersilienkur und wir wissen da einen Heilpraktiker und es gibt einen ganz besonderen Arzt und es gibt einen Dr. Radke, der hat Naturheilmittel, der war sogar früher mal im CVJM. Sie ahnen nicht, was unter unserer evangelikalen Oberfläche alles schlummert an Second-Hand-Hilfe. Falls der Herr Jesus doch nicht will, dann haben wir ja immer noch da einiges. Da hieß nicht mehr, ich stehe in meines Herrn Hand. Also, was soll der tun, wenn einer Asthenes ist, schwach ist, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie beten mit ihm. Nein, über ihm beten. Vielleicht ist der Kranke so schwach, dass er selber kein Gebet mehr formulieren kann. Vielleicht ist er auch bewegt, dass er gar nicht mehr in der Stimme mitkommt. Wir beten über ihn. Auf Einladung, auf dringenden Wunsch. Die Presbyter. Das Gebet ist wichtig, man kann beten um einen Aufschub, man kann beten, dass Gott den Ärzten Weisheit gibt, dass er den vielen völlig überfordernden Pflegenden beisteht und ihnen Kraft gibt. Man kann beten, dass Gott mir ein Trostwort zuteilt, dass ein Aufschub vielleicht doch für mich gibt. Darf man alles sagen? Bittet, so wird euch gegeben. Schwierig ist es, zu bitten um eine Deutung. Warum? Warum ist mir das jetzt widerfahren? Warum ist die Krankheit in mein Leben gelegt? Diese Frage wird nicht beantwortet und ist auch so ein in der Gemengelage, dass der Satan um mich ringt und Jesus um mich ringt, ist ganz schwer auszumachen, ob ich jetzt vom Teufel versucht werde, das hat der Feind getan, oder ob Jesus mich demütigen will, ob Jesus mich erfahren lassen will, wie viel er kann. Aber ich darf auch um Deutung bitten. Vielleicht bekomme ich ein Wort zugeteilt, das mir Klarheit gibt, warum ich jetzt in dieser Lage bin. Aber das Wichtigste wird immer noch sein, dass ich diese Gewissheit bekomme. Heidelberger Katechismus, Frage 1, was ist dein einiger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich beides mit Leib und Seele, im Leben und im Sterben, nicht mein, sondern meines treuen Heilands Jesus Christus eigen bin, der mich mit seinem heiligen Blut so vollkömmlich erkauft hat, dass ohne seinen Willen auch nicht ein Haar von meinem Haupt fallen kann. Wenn ihn dann plötzlich in der Chemotherapie jedes Haar ausfällt, auch von Augenbrauen, wenn sie keine Haare mehr auf dem Handrücken, wenn sie sich morgens nicht mehr rasieren müssen, nicht? Sind sie plötzlich gar nicht mehr glücklich, gell? Ohne den Willen meines Vaters fällt nicht ein Haar von meinem Haupt, nicht eins, weil ich ihm gehöre. Darum dürfen Sie bitten, dass Sie diese Gewissheit bekommen, im Leben und im Sterben, mit Leib und Seele. Als einmal eine etwas exaltierte Dame nach Bad Boll zu Pfarrer Blumhardt kam, Johann Christoph Blumhardt, dem Seelsorger von Möttlingen, Bad Boll, und sie gesehen hat, wie Blumhardt im Fenster lag und den schönen Tag bestaunt hat, ist sie ans Fenster gestürzt und hat gesagt, Herr Pfarrer Blumhardt, beten Sie mit mir. Und da hat Blumhardt gesagt, Kindlein, du darfst doch selbst beten. Dass wir Menschen auch Mut machen, selbst zu beten. Nicht nur Fürbitte ist wichtig. Krankheit kann auch eine Schule des Betens sein. Für mich wieder ganz neu, dass ich seitdem meine Gebete niederschreibe als einen Brief an meinen lieben Herrn, den Erbarmer Jesus Christus. Dass meine Gedanken nicht so abschweifen. Ich war dankbar für viele Menschen, die Jesus in mein Leben geschickt hat, von früher Jugend an, aber in der Krankheitszeit habe ich drüber geschrieben, Herr Jesus, vielen Dank für Doppelpunkt. Und jetzt bin ich bei Seite 6 auf meinem Notebook eng gedruckt mit kleinsten Typen. Die vielen Menschen, dass man es auch mal vor Jesus ausspricht, nicht bloß allgemein, ich danke dir, sondern wer dazugehört. Oder habe ich angefangen, in der Krankheitszeit zusammen die Würdetitel unseres Gottes, der Herr Zebaoth, der Schrecken Israels, Zuversicht und Mut. Und dann bei Jesus, der Erbarmer, der Nazarener, der Maschiach, der treue Zeuge. Ich bin bei Seiten 3 und 4 eng geschrieben, die Hoheitstitel unseres Herrn, mit denen ich jetzt oft mein eigenes Beten beginne, dass wir, warum sagen wir eigentlich immer Herr, Herr, Herr? Nennen wir doch die herrlichen Hoheitstitel, die in der Schrift, die uns doch so wichtig sein soll, uns aufgeschrieben sind. Aber das Entscheidende ist zu bitten, Herr, lass mich dein sein und bleiben. Und all das, dass die Ältesten kommen, dass wir einander die Sünde bekennen, dass sie salben soll, nur in diese eine Kerbe Schläge versetzen, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht meins, sondern meines treuen Herrn Jesus eigen bin. Die sollen ihn salben im Namen des Herrn. Das ist ja noch nicht mal grammatikalisch richtig ausgemacht. Die sollen beten über ihm. Und ob jetzt eine Inversion kommt und salben mit dem Öl im Namen des Herrn, ob nichts Übergreifende ist. Herr, der gehört nicht den Ärzten, der gehört nicht seinen Angehörigen, der gehört nicht den Arzneien, der gehört nicht dem Krankenhaus, der gehört nicht seiner Lebenssehnsucht, sondern der gehört dir. Salben im Namen des Herrn. Du hast ihn erkauft. Herr Jesus, was du für ihn getan hast. Herr, lass ihn nicht los. Du bist für ihn da. Und es ist wie ein Nachtrag dann, dass der Jakobus klar macht, und wenn er Sünden getan hat, Vers 15, wird ihm vergeben werden, bekennt also eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Ich habe ein Wort ausgelassen, bekennt einander eure Sünden. Der Kranke, der mit seiner Krankheit ohnehin belastet ist, soll jetzt nicht auch noch vor Zeugen die dunklen Stellen seines Lebens ausbreiten und den Eindruck haben, die sitzen dabei und sagen, haha, der Jesus hat also mit dir so eine Rechnung zu begleichen gehabt. Aha. Aber trotzdem, wir gewähren dir im Auftrag Jesu die Vergebung, so bekennt einander. Das müsste doch die größte Hemmung für uns Älteste sein und Ältestinnen, für die, die feministisch denken. Also müsste es größte Hemmung sein, dass wir selber anfangen müssen zu sagen, Herr, was habe ich in der Gemeinde alles verbrochen, wie habe ich über unseren Vorsteher gescholten, wie habe ich neulich die modernen Lieder verdammt, wie habe ich ein kritisches Gesicht gemacht und 10 andere Mitältere in der Gemeinde haben sich dran erbaut, wie der Chefbuch kritisch geschaut hat und sind heimgegangen und hat gesagt, er war auch nicht ganz mit einverstanden. Alle Sünden, die wir gemacht haben, den Geist der Gemeinde mit vergiftet haben, soll besonders ein Gemeindegebet sein, das deutlich wird, es geht jetzt nicht bloß um Krankheit und warum Krankheit, sondern soll der Horizont der Gemeinde aufgerissen werden. Bekennt einander die Sünden. Und nicht der Kranke ist allein der arme Sünder, sondern wir sind alle da als arme Sünder. Für einen, der mit Jesus leben will, ist in der Krankheitsnot, und wenn man plötzlich von einem Augenblick zum anderen auf die andere Seite gestellt wird, denen gegenüber, die so sicher leben, wenn der Arzt einmal sagt, oh, da ist etwas, was mir nicht gefällt. Fühlen Sie sich mit einem Schlag versetzt auf die Seite derer, die jetzt ganz sicher auf den Tod zugehen. Und da ist nicht bloß die Lebensgier da, sondern auch das Gewissen ist geweckt, mein Herr kann mit vollem Recht auf mich verzichten. Eigentlich eine Gnade, dass ich so alt werden durfte. Und ist nur berechtigt, dass er mich auf die Seite stellt. Ich soll keinen Augenblick meinen, er könnte mich gebrauchen. Wenn mich die Sünden der Jugend verklagen, die mein Gewissen mir täglich hält, für das kommt in der Krankheit. Dass ihnen alles bewusst wird. Da muss gar nicht, wie so heißt, im letzten Augenblick der Film des Lebens abrollen. Da wird manches klar und manches erschreckend. Und die größte Wohltat, dass der Herr mit seinem Sterben auch sagt, dafür bin ich gestorben, ich trage dich. Mit deiner Schuld, mit deiner Sünde, du bist mir willkommen. War so schön bei einer Pro-Christ-Versammlung, wie die fränkische Gräfin sagt, Heiliger Geist, du bist willkommen. Aber mir ist deutlich geworden, dass der Jesus über Sündern sagt, denen jede Seite ihres Lebens aufgeblättert wird mit Schuld, mit Versäumnis, du bist mir willkommen. Der Sinn der Sündenvergebung ist, dass Jesus sagt, genau das, auf das bin ich doch zugegangen, auf Sünder, dich will ich haben. Dass ich im Leben und im Sterben, beides mit Leib und Seele, nicht mein, sondern meines treuen Heilands Jesus Christus eigen bin. Es ist merkwürdig, dass im Neuen Testament, dort wo die Vokabel vom Gehören steht, eigentlich diese Vokabel gar nicht vorkommt. Galater 3, letzter Vers, die dem Herrn angehören. Galater 5, 24, die dem Herrn angehören. Wenn Sie im Griechischen nachsehen, steht da bloß ein Genitiv, die des Christus sind. Otto Schmitz, der große Professor der bekennenden Kirche und ein Leiter des Johanneums in Wuppertal, hat einst seine Doktorarbeit geschrieben zum Thema das Christusverhältnis des Paulus im Licht seines Genitivgebrauchs. Ja, die des Christus sind. 1. Korinther 3, alles ist euer, ihr aber seid Christi, wir sollten das nicht mehr so sagen, der Name unseres Erlösers ist so schön, dass wir nicht von Christi, Christo, Christum sprechen. Das konnte Johann Sebastian Bach noch machen. Wir leben 2003, nicht? Alles ist euer, ihr gehört Christus und Christus gehört Gott. So wie Christus unauflöslich in jedem Augenblick seinem Vater im Himmel gehörte. Und in Ewigkeit gehören wird vor dem Vater. Genauso, es verschlägt einem fast den Atem, genauso sollen Leute, die sich auf Jesus berufen, die seinen Namen bekennen, ihm gehören, dem Herrn Jesus Christus. Alles ist euer, ihr gehört Christus, so wie Christus Gott gehört. So, genauso. Dabei soll es bleiben, bis mein Herz bricht. Und dazu soll Gebet, Sündenvergebung, Fürbitte und auch Krankensalbung, die Handauflegung, sollen helfen, einem Menschen zu bezeugen, du gehörst ihm. Und dass dann die große Ruhe über einen Kranken kommt, ewig, ewig bin ich sein, ewig ihm, meinem Gott, erkaufet. Herr, lass uns dazu helfen können, lass uns selbst in dieser Gewissheit leben. Amen.